SR Info. Bilanz am Abend.
Ein Jahr danach wird heute der Opfer des Terrorangriffs auf Israel gedacht. Gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um den Rücktritt des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert und um die vielen offenen Fragen rund um die Eswold-Ansiedlung im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen.
SR Info.
An vielen Orten auf der Welt, so auch im Saarland, wurde und wird heute der Opfer des Terrorangriffs auf Israel vor einem Jahr gedacht. Zunächst heute früh um 6.56 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, als der Angriff begonnen hat. In der Synagoge in Saarbrücken am Landwehrplatz war dieses Gedenken heute Morgen. Und auf dem Landwehrplatz soll gleich auch noch eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel stattfinden. In Israel selbst hoffen Angehörige noch immer auf die Rückkehr von fast 100 Geiseln in Gewalt der Hamas und sie betrauern den Tod von mehr als 1200 Menschen. Und das auch an dem Ort, an dem die meisten Menschen niedergemetzelt, vergewaltigt oder entführt wurden. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Es ist noch dunkel auf dem Gelände des Nova Musikfestivals, aber die ersten Angehörigen sind schon da. Hier, wo vor einem Jahr eine große Elektromusikparty war, ist jetzt ein großer Erinnerungsort, der aus vielen kleinen Erinnerungen besteht. Über 360 Menschen wurden hier von den Terroristen aus dem Gazastreifen getötet und 40 als Geiseln verschleppt. Überall sieht man die Fotos und Angehörige, die die Orte heute zum Jahrestag ein wenig herrichten. Lisa Marlow zum Beispiel ist zum fünften Mal aus London gekommen. Ihr Sohn Jake hat hier für einen Sicherheitsdienst gearbeitet. Er hat mich um 6.29 Uhr angerufen, als der Raketenbeschuss begonnen hat, 4.30 Uhr englische Zeit. Das war das letzte Mal, als wir von ihm gehört haben. Er wurde vermisst und 4 Tage später haben sie ihn gefunden.
They found him.
Auch ein Jahr nach dem 7. Oktober gibt es noch endlose Trauer. Sigal steht vor gleich 2 Fotos. Moshe Shuva und Yuval Bar-On wollten heiraten, hatten sogar schon ein Hochzeitskleid gekauft. Jetzt gibt es irgendwo ein gemeinsames Grab mit einem großen Herz. Sigal, die Tante von Yuval, die nur 25 Jahre alt geworden ist, kommt trotzdem hierher. Es gibt ein Video, wo zu sehen ist, wie die beiden gestorben sind.
For me? This is even more than the grave, because for me,
für mich ist das hier wichtiger als das Grab, denn wenn ich herkomme, kann ich spüren, was an jenem Morgen passiert ist. All diese Leute haben zusammen getanzt, hatten eine gute Zeit. Das war eine Party voller Liebe. Und plötzlich haben wir all die Schläge gehört, den Terror, und man hat gesehen, wie sie gerannt sind. Ich kann hier in ihrem letzten Moment bei ihnen sein.
For me, it's really to be with them at the last moment.
Viele Familien kommen heute hier zusammen und erzählen sich die Geschichten von denen, die gestorben sind. In einer Ecke trinken sie schon früh den Whisky, den Rahm so gerne mochte. Er hat den technischen Aufbau hier vor einem Jahr gemacht. Er hätte das auch in Tel Aviv für die Show von Bruno Mars machen können, aber er wollte lieber hierher in die Wüste. Jaira Gutmann erträgt es kaum. Ihre Tochter Tamar wurde 27. Ein paar Wochen lang haben sie geglaubt, sie sei als Geisel verschleppt. Doch dann haben sie Reste von Knochen gefunden.
Feel the feeling of my daughter when she celebrated.
Ich fühle meine Tochter, wo sie gefeiert hat und jetzt, dass ich sie vermisse. Das ist der Ort, an dem sie das letzte Mal glücklich war. Das ist sehr emotional und auch ambivalent.
It's very emotionally and ambivalent.
Und dann spielen sie die Musik, die vor einem Jahr bei der großen Feier erklang. Und wie damals, als die Terroristen kamen, endet sie abrupt. Dieses Mal in einer Schweigeminute. Vielen hier merkt man an, dass das Trauma noch groß ist, dass sie lange noch nicht fertig sind mit der Trauer. Doch manche versuchen schon wieder nach vorne zu schauen, obwohl Israel inzwischen an mehreren Fronten im Krieg ist. Sigal Bar-On beschreibt das so. Ja, da ist etwas zerbrochen, das hat uns erschüttert. Aber jetzt müssen wir wieder aufstehen und weitermachen. Denn wir haben kein anderes Land, wir können nirgendwo anders hin. Das ist unser Land, unsere Heimat. Wir müssen stark sein und vor allem unsere Gemeinschaft wieder aufbauen.
Ein Tag des Gedenkens in Israel, aber auch ein Tag neuer Angriffe auf das Land. Raketen aus dem Gazastreifen feuerte die radikale islamische Hamas nach eigenen Angaben nur wenige Minuten nach Beginn der israelischen Gedenkfeiern ab auf den Süden Israels. Auch im Großraum Tel Aviv gab es Luftalarm. Israel selbst hat derweil seine Angriffe auf Ziele in Gaza und im Libanon fortgesetzt. Ministerpräsidentin Rehlinger hat heute den Blick auf die zunehmend schwierige Lage der jüdischen Gemeinde in Deutschland gerichtet. Der aufkeimende Antisemitismus versetze auch jüdische Menschen im Saarland in Angst. Das sei, so Rehlinger wörtlich, eine Schande für uns alle. Wie die Juden in Deutschland das vergangene Jahr erlebt haben, dazu hat heute der Zentralrat der Juden in Deutschland Auskunft gegeben. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Jahr nach dem Hamas-Angriff auf Israel stark beeinträchtigt. Dieses Bild liefert eine Umfrage des Zentralrats der Juden unter fast 100 jüdischen Gemeinden. Erschütternd nennt dieses Ergebnis der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.
Fast die Hälfte der Gemeinden berichten im Jahre 2024 von antisemitischen Vorfällen.
Judenfeindliche Schmierereien, Vandalismus, Bedrohungen und auch körperliche Angriffe. Die Zahl derartiger antisemitischer Vorfälle ist in Deutschland seit dem Hamas-Massaker vor einem Jahr deutlich gestiegen. Das bestätigte gerade erst das Bundesinnenministerium. Die Umfrage, die bereits zum zweiten Mal seit dem Hamas-Angriff durchgeführt wurde, ergibt weiter, die Angst vor derartigen Attacken und Anfeindungen und die Vorkehrungen dagegen bringen die jüdischen Gemeinden ans Limit. Personell, emotional und organisatorisch.
Eine der größten Herausforderungen bleibt die Sicherheit. Die Sicherheitskräfte in den Gemeinden sind nach einem Jahr der permanenten Beanspruchung überlastet und kommen mental an ihre Grenzen.
Schuster beschreibt den Alltag. Die Gemeinden seien für ihre Mitglieder da. Auch wachse das Gemeinschaftsgefühl und es gebe wieder mehr Veranstaltungen. Aber die Sicherheit spielt immer eine große Rolle.
Wenn Sie den Gottesdienst besuchen wollen, was jedermann im Prinzip möglich ist, man muss nicht Jude sein, um jüdischen Gottesdienst in der Synagoge zu besuchen, trotzdem die Sicherheitsvorkehrungen machen es notwendig, dass man sich heutzutage leider anmelden muss.
Von einem Ausnahmezustand spricht der Präsident des Zentralrats der Juden.
Niemals darf ein solcher Zustand Normalität werden.
An Schusters Revers leuchtet eine gelbe Schleife als Zeichen der Solidarität mit den Hamas-Opfern und ihren Angehörigen. Er sagt, es verdiene Bewunderung, wie sich Israel und seine Menschen gegen den Terror zur Wehr setzen. Mit Sorge beobachtet der 70-Jährige die verstärkten Aufrufe zu pro-palästinensischen Protesten.
Proteste, die vermeintlich pro-palästinensisch sein sollen, die meist in Israel-Hass und Antisemitismus münden.
Schuster appelliert, die Gesellschaft dürfe nicht zulassen, dass jüdisches Leben weniger sichtbar wird, dass Jüdinnen und Juden weniger sichtbar werden. Hier fange die Verteidigung unserer offenen Gesellschaft an.
Sicherheitszäune bieten Schutz, sind aber keine dauerhafte Lösung.
Wenig Verständnis zeigt Schuster dafür, dass sich die Parteien im Bundestag seit Monaten nicht einigen können auf eine Resolution für den Schutz jüdischen Lebens und gegen Antisemitismus.
Dietrich Karl Meurer war das aus Berlin. Schauen wir nochmal in den Nahen Osten selbst. Die Hamas, die Hisbollah, die Houthis, all diese Feinde Israels werden unterstützt vom Iran. Eine Macht, die in weiten Teilen der arabischen Welt nicht sonderlich beliebt ist. Dennoch ist der Hass auf Israel auch dort teilweise Regierungspolitik, was man den Reaktionen auf den 7. Oktober angemerkt hat. Dazu ein Kommentar von ARD-Korrespondent Moritz Behrendt.
Die Reaktionen aus der arabischen Welt auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober waren enttäuschend. Sie zeugten von einer Blindheit gegenüber dem menschlichen Leid und dem tiefen Trauma, das dieser terroristische Angriff in Israel verursacht hat. Jeglicher Äußerung der Empathie, wenn es sie denn gab, wurde ein dickes Aber beigefügt. Aber die Unterdrückung, die Entrechtung der Palästinenser hat doch eine Vorgeschichte. Das ist nicht falsch, wurde aber zu schnell und zu reflexhaft vorgetragen, sodass es einer Rechtfertigung der Taten der Hamas nahe kam. Namhafte Stimmen, die den Terror der Hamas und später der Hisbollah eindeutig verurteilt haben, die fehlten. Das ist die eine Seite der Blindheit. Aber viele Araber werfen wiederum Israel und seinen Verbündeten im Westen vor, ebenfalls blind zu sein, blind für das Leid der Palästinenser in Gaza. Und damit haben sie leider auch weitgehend recht. Zahlen, wie viele Menschen in Gaza getötet wurden, sind von westlichen Medien schnell angezweifelt worden, mit dem Verweis, dass sie ja vom von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium vermeldet wurden. Hilfsorganisationen, aber auch das US-Militär wiederum haben mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Krieg in Gaza möglicherweise schon jetzt weitaus mehr Todesopfer gefordert hat, als von eben diesem Gesundheitsministerium angegeben. Zehntausende Zivilisten sind durch direkte Kriegshandlungen oder deren Folgen gestorben. Dieses Leid, die menschlichen Schicksale, die dahinterstehen, sind in westlichen Medien, in deutschen zumal, im letzten Jahr zu kurz gekommen. Wenn Menschen in der arabischen Welt, die mit der Hamas nichts am Hut haben, einfache Bürger oder auch Intellektuelle beklagen, unsere Menschenleben sind wenig wert, dann ist diese Wahrnehmung nicht leicht von der Hand zu weisen. Dafür spricht auch das andauernde Gerede von einem großen Krieg, der der Region bevorstehe. Den großen Krieg gibt es bereits. In Gaza unerbittlich geführt von zwei Kriegsparteien, die beide zu wenig Rücksicht auf Zivilisten nehmen. Und im Libanon hat ein zweiter Krieg begonnen, mit Bomben auf Stellungen der Hisbollah in den dicht besiedelten Vororten Beiruts, mit Aufrufen der israelischen Armee an hunderttausende Menschen im Süden des Landes, ihre Dörfer und Städte zu verlassen, mit allen Anzeichen einer humanitären Katastrophe. Begrenzt ist dieser Krieg bislang nur in den Verlautbarungen der israelischen Armee. Diese stärker zu hinterfragen, ist ein mehr als berechtigter Wunsch aus der arabischen Welt. Wut und Trauer können den Blick vernebeln. Die Blindheit gegenüber dem Leid der anderen ist bei Israelis und Palästinensern daher bis zu einem gewissen Grad verständlich. Alle anderen aber sollten mit zwei geöffneten Augen auf das Geschehen blicken.
Die Meinung von Moritz Behrendt aus dem ARD-Studio Kairo gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Da geht es gleich unter anderem noch um den Rücktritt von Kevin Kühnert als SPD-Generalsekretär und um die wachsenden Zweifel an der Ansiedlung von Eswold im Saarland. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen in Kürze mit Kai Schmieding.
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner Victor Ambros und Gary Rufkin. Die beiden Wissenschaftler werden für die Entdeckung der Mikro-RNA ausgezeichnet. Das sind Moleküle, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Genaktivitäten spielen. Die Forschung sei wichtig, weil sie wichtige Rückschlüsse auf die Entwicklung und Funktion von Organismen zulasse. Morgen wird bekannt gegeben, wer den diesjährigen Nobelpreis für Physik erhält. In Hamburg hat eine zweitägige internationale Konferenz zur Nachhaltigkeit begonnen. Dabei wollen rund 1600 Vertreter aus mehr als 100 Staaten nach Möglichkeiten und praktischen Wegen zum Erreichen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen suchen. Bundeskanzler Scholz sagte zum Auftakt, dazu brauche es mehr Zusammenhalt. Die Welt dürfe sich nicht wieder in längst überwundene Blöcke aufteilen lassen. Im Zentrum der ersten Nachhaltigkeitskonferenz stehen nach Angaben der Veranstalter unter anderem Antworten auf Fragen zu einer klimaneutralen Schifffahrt, zu einer nachhaltigen Batterieproduktion und einer ebensolchen Finanzarchitektur. Der Autozulieferer Voith in St. Ingbert plant Kurzarbeit. Die Gewerkschaft IG Metall hat Informationen des SR bestätigt. Aktuell liefen Gespräche zwischen Unternehmen und Betriebsrat, um die Details zu klären. Grund für die Kurzarbeit sei die rückläufige Auftragslage. Am Standort St. Ingbert arbeiten etwa 1000 Beschäftigte. Die Unternehmensführung verhandelt mit dem chinesischen Konzern Millison Technologies über eine Übernahme des saarländischen Unternehmens. Vor allem kartellrechtliche Details waren zuletzt noch zu klären. Im Saarland gibt es laut Apothekerverband Lieferengpässe bei Kochsalzlösungen. Auf SR-Anfrage heißt es, von 11 Lieferanten könne aktuell nur noch einer zuverlässig liefern. Davon betroffen seien vor allem die Krankenhäuser, die Kochsalzlösungen unter anderem für Spülungen und Infusionen brauchen. Das Winterberg-Klinikum etwa spricht von erhöhtem Personalaufwand, um noch ausreichend viel Lösung zu beschaffen. Ähnlich sieht es an der Uniklinik in Homburg aus. Das Bundesinstitut für Arzneimittel erklärte, die Engpässe könnten noch bis zum Jahresende anhalten.
SR Info.
Er war seit Jahren einer der großen Hoffnungsträger der SPD, manchmal auch ein wenig zum Ärger der Parteispitze, gegen die er sich ab und an mal wortgewandt profiliert hat. Insofern war es für Kevin Kühnert und die SPD schon ein Schritt, als er vor fast 3 Jahren zum SPD-Generalsekretär gekürt wurde. Eine Funktion, die oft über lautstarke Vertretung der Partei in der Öffentlichkeit, aber auch über viel internes Organisieren definiert wird. Nun tritt Kühnert zurück und er kündigt an, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Korrespondenten Georg Schwarte im ARD-Hauptstadtstudio. Herr Schwarte, wie begründet Kevin Kühnert denn seinen Rückzug?
Ja, dann einen zweiseitigen Brief geschrieben an alle SPD-Mitglieder. Und das war eine faustdicke Überraschung, um das gleich vorweg zu sagen. Und der schreibt selber mit Bezug auf die anstehende Bundestagskampagne: Jeder von uns muss und wird in dieser Kampagne über sich hinauswachsen. Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Und die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, die brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Und deshalb die Konsequenzen mit sofortiger Wirkung: der Rücktritt heute als SPD-Generalsekretär.
Also mit sofortiger Wirkung. Wie hat Kevin Kühnert denn seine Rolle als Generalsekretär ausgefüllt in diesen fast 3 Jahren?
Ja, er war mehr Sekretär als General, um das mal zu sagen. Er hat für Stabilität gesorgt bei dieser SPD, die ja im Augenblick wankt. Umfragetief, der Kanzler ist unter Beschuss. Die Stimmung in der Partei nicht die allerbeste, aber die SPD hier stand und sie stand zu dieser Regierung, trotz all dem Ampelgehampel, das es gab. Das ist auch ein Verdienst von Kevin Kühnert. Der hatte eine sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kanzler. Man telefonierte häufig, nichts davon drang nach außen. Manchmal klang er fast wie ein Regierungssprecher, wenn er über Olaf Scholz sprach und nicht so sehr wie ein Generalsekretär einer SPD, aber er hat den Laden zusammengehalten, hatte schon angefangen, jetzt auch die Bundestagskampagne offenbar vorzubereiten und ja, jetzt geht er und die SPD steht vor der großen Herausforderung, möglichst schnell eine oder einen Nachfolger zu finden.
Genau, und dann schauen wir aber erstmal, wie die Parteispitze heute auf Kevin Kühnerts Rücktritt reagiert hat.
Ja, mit großer Betroffenheit, das war den beiden anzumerken. Saskia Esken und Lars Klingbeil, die traten kurz nach dem Öffentlichwerden dieses Briefes vor das Mikrofon im Willy-Brandt-Haus. Keine Nachfragen waren erlaubt. Ein kurzes Statement, aber Lars Klingbeil, ein enger Freund von Kevin Kühnert, er ist wohl einer der wenigen gewesen, der im Vorfeld auch eingeweiht war über die Situation, über auch den Zustand von Kevin Kühnert, und der fand dann diese Worte.
Diese Entscheidung ist im Sinne von ihm selbst, ist eine richtige Entscheidung. Es geht jetzt um Kevin und es geht um seine Gesundheit. Seine Entscheidung, die er getroffen hat, verdient aus Sicht des Parteivorsitzenden, aus meiner Sicht, den größten Respekt. Und als Freund kann ich nur sagen, die 100%ige Unterstützung bei dem Weg, der jetzt vor ihm liegt, den wir gemeinsam mit ihm auch gehen werden.
Ja, Politik ist nicht alles, das hat Lars Klingbeil auch gesagt. Ähnlich betroffen Saskia Esken, man muss sich erinnern, Saskia Esken, die ist damals ins Amt als Parteichefin gekommen, zusammen mit Norbert Walter-Borjans, weil dieser Kevin Kühnert mit seinen Jusos Stimmung gemacht hat und Stimmen besorgt hat für dieses Duo. Sie hat ihm also sehr viel zu verdanken. Saskia Esken, mit großer Bestürzung hat sie gesagt, nehme sie diesen Rücktritt zur Kenntnis, aber auch mit großem Respekt, und sie wünsche ihm die notwendige Ruhe, damit er komplett gesund wird.
Sie haben es angedeutet, der Wahlkampf dreut. Umso wichtiger für die SPD die Frage, wer Kevin Kühnert nun nachfolgen könnte.
Ja, das ist eine der spannenden, auch eine der drängendsten Fragen. Ich habe es gesagt, das Präsidium tritt heute Abend schon zusammen. Saskia Esken hat das angekündigt. Und auch da wird schon ein Name genannt werden. Ein Vorschlag wird da auf dem Tisch liegen von Lars Klingbeil und Saskia Esken. So eine Position des Generalsekretärs, der Generalsekretärin, das ist ein Vertrauensjob. Da braucht man jemanden oder eine Frau, die sehr eng mit den beiden kann, gut zusammenarbeitet. Die Einladung übrigens kam eben gerade morgen um 13.45 Uhr. Wird es eine Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus geben. Da werden wir dann den Namen hören, der oder des Nachfolgers von Kevin Kühnert. Das ist kein ganz einfacher Job. Die Stellenausschreibung könnte lauten: Man braucht ein kampagnenfähiges Kommunikationstalent, das mit großem Organisationstalent eine zutiefst verstörte Partei wieder aufrichtet.
Ja, und wer sich diesen Job zutraut, das erfahren wir dann ja wohl schon morgen. Über den Rücktritt von Kevin Kühnert als SPD-Generalsekretär habe ich schon kurz vor der Sendung gesprochen mit Georg Schwarte im ARD-Hauptstadtstudio. Es geht um ein würdiges Leben im Alter und um viele Milliarden Euro. Beinahe 5,2 Millionen Versicherte haben im vergangenen Jahr Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten. In Summe über 55 Milliarden Euro. Finanziert durch Beiträge der Beschäftigten und der Arbeitgeber. Und die müssen wohl bald deutlich mehr bezahlen, denn heute hat das Wort von der Pleite die Runde gemacht, nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Bundesgesundheitsminister Lauterbach versucht zu beruhigen und verspricht, die Lage in den Griff zu kriegen, wie Uwe Jahn berichtet.
Die wichtige Botschaft zuerst: Die Pflegeversicherung ist nicht insolvent, ihr droht auch nicht die Insolvenz.
Das heißt, alle, die Leistungen der Pflegeversicherung bekommen, können damit auch weiterhin rechnen. Dafür bürge der Staat. Lauterbachs zweite Botschaft:
Wir werden in Kürze eine größere Pflegereform ankündigen. Diese größere Pflegereform wird schon seit Monaten vorbereitet. Der Bundeskanzler hat ja darauf hingewiesen, dass diese Reform in Kürze kommen wird.
Und zwar in wenigen Wochen schon. Damit soll dann die Finanzierung der Pflegeversicherung neu geregelt werden. Details lässt der Minister sich nicht entlocken. Interessant, im Frühsommer hatte er noch gesagt, das sei vor der Bundestagswahl nicht mehr zu schaffen. Angesichts von Defiziten in Milliardenhöhe sieht Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenversicherer GKV Handlungsbedarf.
Die finanzielle Situation der Pflegeversicherung insgesamt ist tatsächlich dramatisch. Das kommt aber keineswegs überraschend.
Florian Lanz ärgert sich darüber, dass die Rentenbeiträge pflegender Angehöriger von der Pflegeversicherung bezahlt werden und dass die Pflegeversicherung noch immer auf den milliardenschweren Mehrbelastungen aus der Corona-Zeit sitzt. Da sieht er die Bundesregierung in der Pflicht.
Der Staat muss seinen Aufgaben nachkommen, auch gegenüber der Pflegeversicherung. Wenn er das jetzt kurzfristig machen würde, bräuchten wir zum Jahresanfang keine Erhöhung der Pflegebeiträge und hätten die Zeit für eine grundlegende Reform.
Denn tatsächlich ist absehbar, dass die Pflegeversicherung mehr Geld braucht. Und zwar aus drei Gründen. Erstens hat die Bundesregierung Heimbewohner finanziell entlastet. Das kostet. Zweitens bekommen Pflegekräfte mehr Lohn. Und drittens gibt es mehr Pflegebedürftige und im Vergleich dazu weniger Arbeitende, die in die Pflegeversicherung einzahlen. Deshalb ist auch für Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat klar:
Es muss also mehr Geld tatsächlich in die pflegerische und in die Gesundheitsversorgung gehen. Und wir müssen dafür uns einsetzen, dass dieses Geld auch wirklich unmittelbar für die pflegerische Versorgung angewandt wird.
Zwar hat der Bundesgesundheitsminister schon eine Handvoll Gesetzesvorhaben zur Verbesserung in der Pflege auf den Weg gebracht, zum Beispiel für eine moderne Ausbildung oder mehr Kompetenzen für Pflegekräfte, aber die Finanzierung drängt mindestens genauso.
Wir ringen mit den Versäumnissen der Vergangenheit und das ist auch in der Pflege so.
Was Karl Lauterbach nichts nützt, er muss liefern.
Ja, Ebbe in der Pflegekasse. Beitragssteigerungen scheinen also unvermeidlich. Und damit steigt für Unternehmen die finanzielle Last, die auf dem Faktor Arbeit liegt. Kein Programm zur Stärkung des Standorts Deutschland. Der hätte Stärkung aber durchaus nötig. Die Bundesregierung erwartet auch für dieses Jahr eine Rezession. Das hatte die Süddeutsche Zeitung am Wochenende berichtet. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck hat das heute bestätigt. Martin Polanski.
Robert Habeck will an diesem Morgen im Wirtschaftsministerium über die Zukunft reden. Eine Veranstaltung mit Entwicklern und Managern der Autoindustrie. Autonomes Fahren und KI, Deutschlands Weg zur Mobilität der Zukunft, ist der Termin überschrieben. Das klingt nach optimistischem Blick nach vorne. Aber der Blick auf die Gegenwart wird immer trüber. Fast täglich neue schlechte Wirtschaftsdaten.
Insgesamt ist die ökonomische Lage nicht zufriedenstellend,
sagte Wirtschaftsminister auf Nachfrage. Am Wochenende ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung für 2024 das zweite Jahr in Folge mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung rechnet. Und nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind die Auftragseingänge der deutschen Industrie im August unerwartet deutlich gesunken. Weniger Bestellungen verzeichnet auch die Autobranche, so Markus Bollig vom Verband der Automobilindustrie.
Aktuelle Situation in der Automobilindustrie ist sicher sehr angespannt. Das liegt sicher auch daran, dass wir Rahmenbedingungen haben in Europa, die nicht in allen Aspekten wettbewerbsfähig sind.
Hohe Energiepreise, hohe Steuern, digitaler Rückstand. Die Probleme sind vielfach beschrieben. Sie schlagen an diesem Morgen auch auf die Stimmung im Wirtschaftsministerium. Deutschlands Vorzeigebranche, die Autoindustrie, steht beispielhaft für die Sorgen vor der Zukunft. Die Produktionszahlen sind schlecht. Rund 10% unterhalb des Vorkrisenjahres 2019. In gut 10 Jahren sollen keine neuen Verbrenner mehr in Europa zugelassen werden. Aber derzeit verkaufen sich deutsche Elektroautos schlecht. China könnte bei den E-Fahrzeugen das Rennen machen. Und auch beim Thema autonomes Fahren müssen sich die deutschen Hersteller ins Zeug legen, betont Mercedes-Benz-Vorstand Markus Schäfer.
Der Wettbewerb aus China, aus USA ist extrem aggressiv unterwegs.
Wirtschaftsminister Habeck warnt davor, dass sich die schlechte Stimmung festsetzen könnte. Stattdessen brauche es jetzt Entschlossenheit und Zuversicht.
Trotzdem ist die Antwort richtig, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen müssen. Und dass wir keinen Grund haben, die Ohren hängen zu lassen.
Habeck setzt darauf, dass mit einer besseren Stimmung auch die Kauflaune in Deutschland wieder steigen könnte. Denn eigentlich seien die Voraussetzungen dafür da, so der Minister. Die Menschen hätten durch Lohnerhöhungen und eine sinkende Inflationsrate eigentlich wieder mehr Geld in der Tasche. Trotzdem gäbe es eine große Kaufzurückhaltung und Unsicherheit, auch angesichts der Weltlage.
Es hängt davon ab, wie das Land, wie die Gesellschaft antwortet auf die Bedingungen ihrer Zeit.
Allerdings, laut IFO-Institut, hat sich die Stimmung im Einzelhandel zuletzt nochmal verschlechtert. Für dieses Jahr sei keine positive Entwicklung bei den privaten Konsumausgaben mehr zu erwarten, so das Institut heute. Deutschlands Wirtschaft steckt fest in der Rezession. Es ist ein trüber Tag im Wirtschaftsministerium.
Nicht nur, aber auch die Autoindustrie und vor allem der E-Auto-Absatz geben also Anlass zur Sorge. Da passt es ins Bild, dass die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers S-Volt im Saarland zunehmend unsicher scheint. Vor fast 4 Jahren war sie noch von Ministerpräsident Hans in einer großen Pressekonferenz angekündigt worden. Nun will Wirtschaftsminister Barke von der SPD möglichst noch in diesem Jahr nach China reisen und Klarheit bezüglich der Ansiedlung der Fabriken in Überherrn und Heusweiler schaffen. Denn offiziell bekundet S-Volt nach wie vor sein Interesse am europäischen Markt und am Standort Saarland. Die Rede ist allerdings auch von einer strategischen Neuausrichtung. Im Landtag ist die SPD-Fraktion weiterhin zuversichtlich, dass diese Ansiedlung klappt. Die CDU-Fraktion dagegen eher skeptisch. Und aus beiden Fraktionen kommen Vorwürfe an die jeweils andere Partei, wie Denise Friemann berichtet.
Auf dem Linzler Feld in Überherrn sieht man bisher noch nicht, dass dort bald eine Batteriefabrik stehen soll. Die S-Volt-Ansiedlung existiert hier bisher nur auf dem Papier. In Heusweiler dagegen, wo eine zweite S-Volt-Fabrik entstehen soll, zahlt der Konzern bereits seit Juli Miete für den Standort. Rund 1 Million Euro pro Monat. Und trotzdem, anfänglich geschaffene Jobs wurden hier wieder abgebaut. Keine besonders guten Zeichen, die auf eine baldige Ansiedlung von S-Volt hoffen lassen. Und trotzdem, der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson ist zuversichtlich, dass das alles klappt.
Ich gebe das auch noch nicht auf. Die Bundesregierung ist ja auch gefordert. Was wir brauchen, um Industrieansiedlungen hier nach vorne zu bringen, ist tatsächlich auch die Wettbewerbsfähigkeit.
Für Commerson hakt es dabei an 2 Punkten. Zum einen werde die Elektromobilität in Deutschland und Europa nicht genug gefördert und zum anderen brauche es einen Industriestrompreis. Denn im internationalen Vergleich seien die Strompreise, vor allem weil in Deutschland auf ökologischen Strom geachtet werde, zu hoch. Hier sei die Bundesregierung gefragt, so Commerson. Und dann würde auch alles klappen mit der Ansiedlung.
S-Volt sagt ja nicht, wir wollen nicht in Deutschland produzieren, sondern S-Volt sagt, wir haben im Moment nicht die Absatzbedingungen und da muss man dann eben entsprechend rangehen.
Aber das liegt nicht nur am fehlenden Industriestrompreis, sondern auch daran, dass S-Volt SR-Informationen zufolge ein Großkunde für den deutschen Standort abgesprungen ist. Und insgesamt sieht es beim Thema E-Mobilität gerade kritisch aus. Das sieht man beispielsweise auch an dem Baustopp der geplanten Batteriefabrik in Kaiserslautern, in der eigentlich ab nächstem Jahr Batterien für E-Autos hergestellt werden sollten. Trotzdem müsse die Landesregierung alles versuchen und vor allem Klarheit schaffen, meint der CDU-Fraktionsvorsitzende Toscani.
Dass sie den Saarländerinnen und Saarländern sagt, was sie weiß und was sie nicht weiß. Was weiß die Ministerpräsidentin, was weiß der Wirtschaftsminister? Die Saarländerinnen und Saarländer haben ein Anrecht darauf zu erfahren, dass die Karten jetzt von der Landesregierung auf den Tisch gelegt werden.
Auch Toscani spricht sich für einen Industriestrompreis aus. Gerade Ministerpräsidentin Anke Rehlinger würde da als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende zu wenig tun. Unterdessen kommen von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Commerson Vorwürfe an der CDU. Gerade auf Ortsebene würde sie die S-Volt-Ansiedlung in Überherrn behindern. Für Toscani sind das Ausflüchte. Dass es damals 2020, als die S-Volt-Ansiedlung beschlossen wurde, keine passende Fläche gab, liege an der SPD und unter anderem an Anke Rehlinger, die damals noch Wirtschaftsministerin war. Sie habe nicht für die entsprechenden Flächen gesorgt und daraus müsse man in Zukunft lernen. Währenddessen setzt die AfD im Saarland auf einen ganz anderen Weg, den Mittelstand.
Wir haben doch so viele Betriebe, die über sich hinausgewachsen sind, die von vielleicht 3, 5, 10, 50 Mitarbeitern plötzlich 300 Mitarbeiter haben. Und da müsste man, wenn da Finanzbedarf ist oder Förderbedarf ist, helfen, weil das sind ja Betriebe, die bleiben bei uns.
So der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Aber auch wenn der Mittelstand ein wichtiger Teil der Saarwirtschaft ist, er wird sie allein nicht hochhalten können.
Denise Friemann hat aus dem Landtag berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es weiteren Regen. Der ist zum Teil kräftig und von Gewittern begleitet. Und in der Nacht geht die Temperatur nur wenig zurück auf 15 bis 12 Grad. Morgen am Dienstag ist es wie heute zumeist dicht bewölkt und regnerisch. Erst im Laufe des Nachmittags lässt der Regen nach, Sonne gibt es aber kaum. Maximal morgen 14 bis 18 Grad. Am Mittwoch dann viele Wolken, kaum Sonne und zeitweise kräftige Regenfälle, auch Gewitter bei 14 bis 17 Grad, kommt einem irgendwie bekannt vor. Und so geht es dann wohl auch am Donnerstag weiter. Das war's für heute von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.